Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallo, ich bin Jule Lobo und bevor es losgeht mit dieser Folge von Nachruf auf mich, habt bitte noch kurz ein Ohr für unseren Werbepartner. Denn der passt wirklich sowas von großartig zu uns. Maimoria steht wie unser Podcast Nachruf auf mich für einen offenen Umgang mit den Themen Sterben und Abschied. Nur Maimoria kümmert sich tatsächlich in der Praxis um die Bestattung eurer Lieben oder auch um eure eigene. Unter maimoria.de/Nachruf auf mich könnt ihr euch überzeugen, wie frisch, modern und transparent das Angebot ist. Das heißt zum Beispiel, ihr könnt den Abschied eurer Lieben, wenn ihr wollt, komplett online durchplanen. Erd-, See- oder Baumbestattung, Sarg oder Urne, welche Blumen soll es geben, welche Musik. All das wäre zum Beispiel von Hamburg aus für eine Bestattung in München easy online planbar. Bei Fragen hilft euch die Maimoria Telefonberatung. Die ist durchgehend für euch da, Tag und Nacht. Ihr könnt aber auch in eine der 27 Filialen in Deutschland kommen. Die gibt es von Berlin über Freising und Leipzig bis Weilheim. Und was ich besonders cool finde, ich kann bei Maimoria auch meinen eigenen Abschied schon jetzt vorplanen. Und zwar kostenlos. Inklusive persönlicher Briefe an Angehörige oder Regelungen des digitalen Nachlasses. Das finde ich gut, weil es meine Angehörigen entlastet und ich weiß, dass es schön wird, wenn es soweit sein sollte. Also, den Abschied, die Bestattung, individuell und modern planen mit Maimoria. Alle Infos gibt es unter maimoria.de/Nachruf auf mich.
Also was so etwas, das ich immer wieder auch zu hören bekomme, dass mir Leute sagen, okay, bei dir weiß man, woran man ist und man kann sich dann auseinandersetzen oder kann sich auch streiten, aber auch da versuche ich, soweit es geht, nicht völlig so auf ewige Feindschaft oder so. Also das sind nur sehr wenige Leute, bei denen ich mir das gönne. Also bei der AfD, mit AfDlern rede ich nicht so lange, die sich bei mir nicht entschuldigt haben.
Nachruf.
Auf mich.
Nachruf auf mich.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nachruf auf mich. Mein Name ist Jule Lobo und ich habe heute einen Journalisten, Autor, Publizisten zu Gast. Hallo Dennis Yücel.
Hallo.
Was wir jetzt gleich hören werden, ist Nachruf auf dich. Und wir haben schon mal so im Vorfeld so ein bisschen drüber gesprochen. Wir duzen uns auch, wir kennen uns. Mhm. Und du hast gesagt, dass du zwar noch keinen Nachruf über dich gehört hast, aber das ist einige Artikel, und das ist mir damals auch aufgefallen, über dich gab, die so klangen, als wärst du fast schon tot oder gestorben. Und ich habe mich damals gefragt, als ich das gelesen habe, ob das taktisch war. Also ob man gesagt hat, okay, man bringt da eine Theatralik in die Situation rein, die krasser ist, als es tatsächlich ist, um den Leuten zu zeigen. Ich meine, in der Türkei gibt es ja auch, gerade was so den Tod von Häftlingen angeht, immer wieder Geschichten, traurige Fälle, wo Menschen das nicht überleben. Glaubst du, dass das taktisch bewusst war? Oder
nein,
woher
aber,
kam es?
Also vorab vielleicht eine Sache. Ich weiß nicht, wie das bei deinen sonstigen Gästen ist. Also ich habe natürlich noch keinen Nachruf auf mich gehört. Ich war ja auch noch nicht tot. Kann sein, dass deine sonstigen Gäste mir das voraus haben, aber ich war noch nie tot. Aber ich war mal im Knast. Und nein, ich glaube, sowas passiert nicht. Das ist keine taktische Überlegung und das hat niemand abgesprochen. Das war einfach so das Bedürfnis. Das hat man als Journalist ja auch nicht so oft, dass du über jemanden schreibst, der in einer misslichen Lage ist und den du auch persönlich verbunden bist und kennst und Freund und Kollege bist. Und wenn ich aus diesen vielen Nachrufen eine Sache zitieren darf, über die ich sehr gelacht habe, diesen persönlichen Texten. Das war so ein kleines Stück, das war in der Taz und so eine Sammlung von verschiedenen Leuten. Meine früheren Kolleginnen und Kollegen haben so kleine Stücke beigesteuert und sehr gelacht habe ich über ein kleines Stück von Lukas Wallraff, Seite 1 Redakteur der Taz, der dann schrieb so sinngemäß, das sei eine besondere Ironie, dass ausgerechnet ich, ja, der in der Redaktion, auch in der Leserschaft auch immer sehr polarisiert, also nicht immer, aber doch immer wieder polarisiert hat, dass ausgerechnet ich dazu geführt habe, dass so quasi in Deutschland alle von der CSU bis zur Linkspartei und Welt und Taz und Bild und Jungle World und alle anderen sich so vereint hätten, dass ausgerechnet ich zu einer solchen Integrationsfigur geworden wäre. Aber das waren so, ich glaube, das war nicht strategisch, sondern einfach aus diesem Bedürfnis heraus oder aus diesem Gefühl heraus, neben der Nachrichtenlage auch was Persönliches auch mitzuteilen, was dann aber, glaube ich, auch, sonst hätte man das nicht gemacht, was dann Leserinnen und Leser dann auch wissen wollten, die mich jetzt nicht, also es war für Taz-Leser vielleicht nicht so, aber für Leser dann der Zeit oder im Spiegel oder so, die mich jetzt nicht so gut kannten oder vielleicht auch einige auch gar nicht, hatte das vielleicht auch noch was Informatives, nämlich zu erzählen, was ist dieser Typ, von dem wir jetzt dieses Bild kennen mit Sonnenbrille und Zigarette im Mund.
Genau das werden wir jetzt hören, und zwar von meiner Kollegin Doris Hammerschmidt, die den Nachruf auf dich geschrieben hat. Und das ist nicht nur ein Text, der sich nach einem Nachruf anhört, sondern es ist jetzt wirklich so, als wärst du gestern oder heute gestorben. Und da hören wir jetzt zusammen rein.
Sein Leben begann mit dem Meer und der Freiheit. Dennis nannten ihn seine Eltern, türkisch für das Meer. Und das Meer steht für die Freiheit. Die wurde sein Lebensthema, die Pressefreiheit, seine Freiheit, die er für ein Jahr verlor an den türkischen Staat und seinen Autokraten Recep Tayyip Erdogan. Ein Jahr blieb Deniz Yücel in Haft, ohne Anklage, die meiste Zeit davon in Isolation. Ein Jahr im Kampfmodus, erzählte er in einem WDR-Interview.
Dort wollte man mich zum Schweigen bringen. Das ganze System, die Überwachung, Hochsicherheitsgefängnis, mir werden keine Briefe zugestellt und. Das ist darauf ausgelegt, mich weitestgehend zu isolieren mundtot zu machen. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, das mache ich nicht. Und ich lasse mich nicht mundtot machen und ich zeige Freund und Feind, dass ich mich hier nicht zum Schweigen bringe lasse.
Was Deniz Yücel getan hatte? Seinen Job. Als Korrespondent der Welt-N24-Gruppe von Springer in der Türkei von 2015 bis 2017, als deutscher und türkischer Staatsbürger, erfuhr er am eigenen Leib, was Autokratien mit Journalisten machen, die ihnen nicht passen. Journalist? Ha, kein Journalist, wütete Erdogan im türkischen Fernsehen. Agent, Terrorist, Agent, Terrorist. Drunter ging's nicht. Yücel bedankte sich auf seine Art mit dem Buch Agent Terrorist. Eine Geschichte über Freiheit und Freundschaft, Demokratie und nicht so Demokratie.
Alle, die ich hier kennengelernt habe, haben mir gesagt, du musst das aufschreiben, Deniz Abi. Ich habe gesagt, logisch, mache ich, ist schließlich mein Job. Wir sind ja nicht zum Spaß hier.
Kampfmodus und Humor haben ihn vermutlich aufrecht gehalten im Knast. Den Humor liebten sie alle. Seine Frau Dilek, seine Anwälte, seine Freunde, seine vielen Unterstützer der Kampagne Free Deniz. Sein Kampfmodus aber zerrte mitunter bis zur Verzweiflung an ihren Nerven. Natürlich war sein Leben nicht nur dieses eine Jahr im türkischen Gefängnis. Es gab ja noch andere knapp 49 Jahre. Aber wer kann schon von sich sagen, dass er den grünen Abgeordneten Cem Özdemir zu einer Wutrede animiert hatte, die in die Bundestagsgeschichte eingegangen ist?
Das Land hat sich in dem einen Jahr, in dem Deniz Yücel im Gefängnis war, dramatisch verändert. Denn mittlerweile sitzen Abgeordnete in diesem Haus, die kann ich nicht anders bezeichnen als Rassisten. Sie sind aus demselben faulen Holz geschnitzt wie diejenigen, die Deniz Yücel verhaften lassen haben.
Auch der Rest ist Geschichte. Freilassung 2018, Rückkehr nach Deutschland 2020 vom türkischen Kammergericht in Abwesenheit wegen Propaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK zu 2 Jahren, 9 Monaten und 22 Tagen Haft verurteilt. In die Türkei ist Deniz Yücel nie wieder zurückgekehrt. Woran wird man sich erinnern, wenn der Name Deniz Yücel fällt? An sein Einstecken? Aber auch sein Austeilen. Zitat: Der nächste Schlaganfall möge sein Werk gründlicher verrichten, schrieb er über Thilo Sarrazin. Der Spiegel schrieb über ihn, seine Lust an der Provokation war bekannt. Er selbst aber sagte über sich, Zitat: Ich denke, es ist erstrebenswerter, im Bescheuerten wie im Schönen derselbe zu bleiben. Das Schöne, das waren für ihn Haribo saure Pommes, Espresso, Sucuk und Petersilie, die Blume seiner Liebe zu Dilek. Schön war Istanbul, wo er Dilek kennengelernt und geheiratet hatte. Im Gefängnis, was weniger schön war. Schön waren für ihn die Gedichte von Nazım Hikmet. Auch schön Kindheit und Jugend mit Schwester Ilkay und den Eltern im hessischen Flörsheim, seinem Geburtsort. Nicht schön, dass er den Geburtsort seines Vaters Sia in Mazedonien nicht mehr mit ihm gemeinsam besuchen konnte. Und das war sein vielleicht größter Schmerz. Ziya verstarb wenige Monate nach Yücels Freilassung. Von der Krebserkrankung des Vaters hatte er in der Haft erfahren und beschrieb den Moment im Buch Agent Terrorist so.
Ich bin stets mit der Zuversicht durchs Leben gegangen, dass mir nichts wirklich Schlimmes, nichts Unwiderrufliches passieren wird. Jetzt wird mir klar, dass dieses Grundgefühl nicht nur daran liegt, dass ich in einer liebevollen Familie aufgewachsen bin, sondern in meiner alltäglichen Umgebung etwas nie da war. Der Tod. Jetzt klopft er an meine Tür. An eine beschissene, verschlossene Stahltür.
Wenn ich nicht im Knast wäre, hätten wir uns nicht so oft gesehen, sagte Deniz Yücel bei einem der letzten Gefängnisbesuche zu seinem Vater. Dann war das ja zu etwas gut, du Depp, erwiderte der Mann, der ihn Deniz genannt hatte. Das Meer. Lassen wir das Leben von Deniz Yücel also auch mit dem Meer enden. Und mit Nassim Hikmet, dessen Gedicht Nasret, Sehnsucht, auch mit dem Meer endet. Da uns der Tod eines Tages gewiss ist, nun so möchte ich wie ein in der Flut versickerndes Licht verlöschen im Meer. Heimkehren will ich zum Meer. Denise Dönmek ist Jürgen.
So, jetzt die Blattkritik. Als Rezension für mein Buch, das auch schon 2019 erschienen ist, hätte ich mich darüber sehr gefreut. Als Nachruf muss ich jetzt sagen, entweder ist es nur das. Das muss ich dann sozusagen kollidieren, Selbst- und Fremdwahrnehmung. Entweder ist es nur das, dass ich dann sozusagen, weil ich ein Jahr im Knast gesessen habe, überhaupt eines Nachwortes für würdig befunden wurde, fände ich ein bisschen schade. Weil ich ja davor auch ein paar Sachen gemacht habe und danach ja auch. Ansonsten, also sozusagen wirklich als Rezension, wirklich wunderbar, aber ich würde mir wünschen, ich weiß nicht, was da sonst ist, ich kann ja nicht meinen eigenen Nachruf schreiben, aber...
Doch,
wirklich,
genau, das ist
wirklich,
eigentlich die Idee dieses Podcasts.
Okay, aber dann würde ich mal so anfangen, letztlich war es halt auch nur ein Jahr, Es ist einerseits, es ist viel Lebenszeit, was einem gestohlen wird, auch wenn es nur ein Jahr ist. Ein paar Sachen sind auch unwiederbringlich. Also so, ich konnte meinen Vater noch sehen, als ich rauskam, war noch bei vollem Bewusstsein. Die 4 Monate, die er noch gelebt hat nach meiner Freilassung, und schon im letzten Monat war er aber nicht mehr krebsunheilbar, im fortgeschrittenen Stadium war er auch nicht mehr ansprechbar. Und Şahin Alpay zum Beispiel, ein sehr bekannter türkischer Publizist, der mit mir im Gefängnis saß, Anfang 70, auch so jemand, der auch so in den verschiedenen, Anfang der 70er, glaube ich, schon zum ersten Mal im Knast saß und immer wieder Gefängnis und Exil und so. Also ich will das deswegen nicht nur von meinem Hintergrund, sondern auch mit Şahin Alpay zum Beispiel. Der kam raus und seine Frau ist 2 Monate später verstorben. Der saß sogar, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ein bisschen weniger oder auch nur ein Jahr letztlich. Mhm. Oder ein bisschen mehr, ich glaube ein bisschen mehr. Aber selbst dieses ein Jahr, anderthalb Jahre, das hat bei ihm dazu geführt, dass ihnen beiden irgendwie die Möglichkeit geraubt wurde, die letzte gemeinsame Zeit zusammen zu verbringen. Deswegen ist ein Jahr halt auch nicht wenig und schon gar nicht bei, wenn du es im Zusammenhang mit Lebensalter
aber
bringst.
Aber,
um das zu Ende zu bringen, ich war gestern erst, habe ich gesprochen, zusammen mit anderen Ex-Knackis, mit Can Dündar und Aslı Erdoğan, Peter Steutner und Serhat Doğan auf einer Protestaktion, die so vom Kanzleramt und durch Berlin-Mitte und zur türkischen Botschaft, da ging es unter anderem um Osvald Kavala, und Osman Kavala sitzt seit 4,5 Jahren im Gefängnis. Nazım Hikmet, den wir eben gehört haben, Nazım Hikmet verbrachte 12 Jahre in der Türkei im Gefängnis. Also deswegen habe ich auch immer gesagt, letztlich war es halt auch nur, ein Jahr. Und so ein großes Aufhebens darum zu machen, auch im Nachhinein bei einem Nachruf, weiß nicht, hätte man auch andere Sachen erzählen können. So über den Gastarbeiterjungen, der mit 16 anfing, für die Lokalzeitung zu schreiben, und der erste war, was man in der Schule da auch so, worauf man auch stolz war, dem man eine Gymnasialempfehlung abgab, wo ich aber keinen Bock hatte, weil da wollten nur die Streber hin nach Wiesbaden, außerdem hätte ich dann eine Stunde früher aufstehen müssen. Bin dann lieber zur Gesamtschule gegangen. Aber so hätte man diese Geschichte auch erzählen können, wenn es halt letztlich, wenn mein Leben nur das ist, dass ich da ein Jahr bei Erdoğan, bei im Kerker des Kalifen verbrachte, um mal eine Überschrift zu wählen, die ich mal Jan Böhmermann bei einem anderen Podcast geschenkt habe. Hat er auch gleich benutzt. Also wenn mein Leben letztlich nur das war, dass ich bei Tayyip Erdoğan im Kerker des Kalifen ein Jahr verbracht habe, muss ich wieder sagen, hey, danke Tayyip, weißt du, sonst hätte ich überhaupt keinen Nachruf bekommen, sonst esse ich bei dir auch hier nicht in der Sendung, aber das will ich nicht glauben, wobei ich natürlich hier auch nicht ganz unbefangen bin, weil das Urteil ist über mich.
Man merkt, wie leidenschaftlich du bei diesem Thema bist und wie wütend du auch wirst. Und ich kann das verstehen, das ist ein Label, das ist eine Zeit gewesen, die natürlich klar eine Zeit ist, über die man sprechen kann, aber ist es die einzige Zeit, über die man spricht? Und dieses aktive dagegen wehren, erfüllt das? Also ist das, weil es ist ja trotzdem, man geht ja da nicht in der guten Laune vom Platz, sondern man hat ja das Gefühl, man muss sich permanent wehren und sagen, ich bin doch mehr als das. Wieso seht ihr mich nicht mehr als das? Ist es das wert?
Nö, das passiert mir nicht so oft. Und meine Güte, ich bin ja ein großer Junge, ich kann mich auch dagegen wehren und ich mache mich nicht so, Gott, das ist doch auch eine Form, das ist doch auch eine Jammertour. Ja, also Leute, die irgendwie alle Nase lang erzählen, dass sie irgendwie eine andere Identität haben und eine andere Heimat und irgendwie, und weil sie einen Onkel in Slowenien haben, Neudeutschland als Person of Color irgendwie durch die Gegend rennen und dazu noch irgendwie, aber Teil des Talks ist auch dann zugleich zu behaupten, frag mich nicht, woher ich stamme. Mhm. Das ist doch peinlich, das ist unglaubwürdig. Also nein, ich bin nicht auf so einer Jammertour. In meinem Buch habe ich ja geschrieben, das wurde ja auch vorhin im Nachruf ja auch vorgelesen. Ich habe die Zeit in Silivri, im Hochsicherheitsgefängnis Silivri, ich habe die mit Kämpfen verbracht. Also auch etwas, was ich, auch, als ich das Buch schrieb, dann auch gemerkt habe, an einigen Stellen, was mich auch wirklich selbst auch erschreckt hat. Weil das klingt so heroisch, kämpfen, nö. War auch so, ja. Aber das war auch verbunden mit einer unglaublichen Rücksichtslosigkeit, nicht nur mir selbst gegenüber, sondern auch gegenüber meiner Frau Dilek, gegenüber meinem Anwalt Wesel Ock und auch gegenüber Kollegen und Freunden in Deutschland. Für die war ich nur anstrengend. Gegenüber den Leuten, die in der Türkei waren, habe ich auch nicht davor gescheut, sie selber mit bestimmten Ideen und Sachen auch Risiken auch auszusetzen. Also das war auch eine unglaubliche Rücksichtslosigkeit. Also als ich das gelesen habe, als ich das geschrieben habe, dachte ich selber, Alter, warst du krass. Ja, aber es ging nicht anders. Ich hätte es auch nicht anders überstehen können. So, also es ist jetzt nicht etwas, worauf ich nur stolz bin. Aber woran ich, was ich dann gemerkt habe, auch sehr schnell, nachdem ich rauskam, ja, dass sozusagen den Kampf um Autonomie, darum geht's ja. Darum ja. Ging's. Ging Kampf um Freiheit. Das ist auch eine falsche Vorstellung, zu glauben, dass sozusagen das Verhältnis von Freiheit und Unfreiheit so ist, dass so Freiheit, 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 dann Knast, Unfreiheit, 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 Freilassung, Petersilie, Freiheit, Freiheit, Freiheit. So ist das nicht, ja. Freiheit ist etwas, ein schönes, großes Wort von Caroline Ehmke, die hatte in ihrer Rede bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels gesagt, jetzt aus dem Gedächtnis zitiert, Freiheit ist weniger etwas, was man besitzt, sondern mehr etwas, was man macht. Mhm. Das heißt, auch im Gefängnis geht es um Selbstbestimmung, um Freiheit, um Autonomie. Und ich habe danach sehr viel mehr Gefängnisliteratur gelesen, also von Leuten, die im Gefängnis waren, als ich vorgelesen habe. Also einige Sachen wirklich neu und anderes dann nochmal. Und habe gemerkt, das ist etwas, was sich so motiviert, dass ich auch selbst bei Leuten auch finde, die ganz, ganz andere Umstände erlebt haben als ich. Also wirklich unvergleichbar andere Umstände. Was ich nach meiner Freilassung gemerkt habe, dieser Kampf um Selbstbestimmung, um Autonomie, soweit es geht, ja, sich nicht Bedingungen hingeben und nicht denen fügen, sondern selber versuchen, das Beste aus diesen Bedingungen zu machen, die Bedingungen sozusagen mitzubestimmen, sich nicht treiben zu lassen, sich nicht zu unterwerfen, dass dieselbe Aufgabe stellte sich danach auch. Ja, nur bedeutete das jetzt was anderes. Im Knast bedeutete das, es war Zensur und ich sollte zum Schweigen gebracht werden. Also habe ich aus dem Knast heraus mich immer wieder zu Wort gemeldet. Mhm. Interviews, Texte, dies, das, deutsche Medien, türkische Medien.
Frage.
Nach meiner Freilassung bedeutete das, nicht in tausend Mikrofonen zu sprechen, die ich hätte sprechen können.
Aber dieser Dennis im Kampfmodus, ist es im Knast, weil, also wenn man dich vorher kennt, dein Leben vorher kennt, habe ich das Gefühl, dass du den Kampfmodus schon länger hast, war der Knast der Ort, der dich plötzlich zu diesem außerordentlichen Kampfmodus gebracht hat?
Nö, natürlich nicht, aber also Kampf ja, aber auch immer mit, ich glaube, das klingt so behäbig, wenn ich sage, aber immer mit Humor. Aber ich bin jetzt nicht so ein Rudi Dutschke oder Deniz Gezmiş, nachdem ich benannt bin. Mhm. Ja, sozusagen der türkische Rudi Dutschke, dessen morgen jetzt sich zum 50. Mal das Datum seiner Hinrichtung, der wurde von der Militärjunta 1972 hingerichtet. Auch sozusagen so ein Dutschke-Typ, also ich glaube, nur besser aussehen als gut Dutschke, großgewachsen, Parker, immer mit Megafon in der Hand, aber so Kampfmodus, ja, aber nicht ganz so, weißt du, das ist natürlich auch eine völlig andere Zeit, in der ich aufgewachsen bin. Aber natürlich
was
hatte ich
was Jugendlicher? Was warst du, was warst du für ein Jugendlicher?
Oh, ganz schön, ich glaube, rebellisch und einer, der immer alles wusste. Also entsetzlich, oh, ich wusste alles. Oh. Oh Gott, ja.
Und hat es irgendwann aufgehört? Hat man irgendwann, weil ich habe auch immer gedacht, ich weiß alles. Ich habe mir auch, ich war so gelangweilt von Erwachsenen. Ich mir, oh Gott, wieso checkt ihr nicht, wie das Leben funktioniert? Ich check so gut. Und dann wurde ich irgendwann 25 und habe gemerkt, ach so, deswegen treffen Leute solche Entscheidungen. Aber bei dir ist irgendwie, ging das irgendwann weg? Oder denkst du dir immer noch, ich weiß schon ziemlich genau, wo es lang geht?
Na, ich glaube, ich weiß schon einiges, was ich, es gibt schon einiges, was ich weiß. Also, ja. Aber glaube ich, kann das heute auch wieder zumindest ab und zu dann auch mal sagen aus der Distanz betrachten. Weißt du eigentlich, woher meine Twitter-Adresse stand, Esther Dennis? Bei der Grünen Revolution, also bei dem Aufstand 2009 im Iran. Das war das erste, was so Social Media, also wo Twitter eine große Rolle spielte. Und da hatte ich mir zum ersten Mal einen Account angelegt, um zu gucken. Aber ich habe dann das Passwort vergessen, wie auch immer. Und als ich mir dann irgendwann so einen Account zulegen wollte, war Dennis und Dennis Yücel, das war alles schon vergeben. Und ich hatte da eine Kolumne in der Taz, die hieß Besser und habe dann einfach das Besser von dort übernommen.
Ah.
Aber das Besser bei der Kolumne hat eine Geschichte, die ich irgendwann auch mal, in irgendeinem Text habe ich ja schon mal erzählt, aber dieses Besser ist, führt in meine Kindheit zurück, in meine Grundschulzeit, als die Klassenlehrerin, genau dieselbe Klassenlehrerin, die später dann sagte, das ist der erste Türke, den wir aufs Gymnasium schicken wollen. Das war gut gemeint, ja. Dieselbe Klassenlehrerin fragte irgendwann, ich habe die Frage echt vergessen, aber es ging um irgendwie hessische Mittelgebirge oder Flüsse oder irgendwie sowas, so Heimatkunde, sowas. Und sie stellte die Frage und ich meldete mich. Meldete sich aber sonst keiner. Und sie wartete und irgendwann musste sie mich aufrufen. Ich gab dann die richtige Antwort, worauf sie die Klasse anblaffte. Schämt euch, der Türke weiß es besser als ihr.
Wow.
Ja, und also die Stadt, wo ich aufgewachsen bin, Flörsheim am Main, bei Rüsselsheim, Opel, ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie weit und breit der einzige Ausländer gewesen wäre. Mhm. Und eigentlich hat man da so eine Stadt, auch so eine kleine Stadt, aber fast so alt wie Frankfurt am Main, die große katholische Tradition. Also Rüsselsheim ist mit Opel groß geworden, Flörsheim ist fast so alt wie Frankfurt, hat den zweitgrößten Fastnachtsumzug im Rhein-Main-Gebiet nach Mainz vor Frankfurt. Und bis vor, eigentlich waren wir mit uns Türken-Marokkanern, das war eigentlich nicht halb so schräg, die zwei Protestanten bei uns im Ort, die wurden eigentlich viel schräger angeguckt. Also dieses ja. Besser, der schämt euch, der Türke weiß es besser als ihr. Das ist so, das war mir irgendwie auch, ich fand das schon krass, auch als, da war ich, wie alt war ich da, 9 oder 10, ich fand das schon krass, das ist mir in Erinnerung geblieben. Aber es war mir irgendwie auch Ansporn und irgendwie auch Bestätigung. Ich wusste es ja auch besser.
War das also... Wann hast du verstanden, dass du schlauer bist als viele im Raum? Wann hast du das verstanden?
Ich hatte ja schon bei meinem Studium, vor meinem Studium dachte ich, um die Welt zu verstehen, was muss ich studieren?
Jura.
Nein, nicht Jura. Nein. Philosophie, Volkswirtschaft und vielleicht noch ein bisschen Geschichte. Aber dachte ich, das ist mir zu anstrengend. Philosophie, Volkswirtschaft, oh Gott. Ja, und dann studierst du lieber etwas, was so, wo du so ein bisschen von allem Einblick kriegst, aber dich auch nie so richtig vertiefen musst. Ja, das ist Politikwissenschaft. Und das ist so ein Fach, wo du wirklich in verschiedene Sachen Einblick bekommst. Du vertiefst dich in nichts, nicht in Recht, nicht in Soziologie, nicht in Volkswirtschaft, nicht in Philosophie, aber ein bisschen was kriegst du mit. Und das befähigt dich dazu, zu allem deinen Senf mitzugeben, auch wenn du nicht so richtig weißt. Und das korrespondiert natürlich mit einem ganz bestimmten Beruf, den ich aber auch schon lange vor meinem Studium ergreifen wollte, schon mit meinem ersten Praktikum im Lokalteil der Mainzer Allgemeinen, nämlich Journalist. Also das passt. Ach,
interessant, okay, weil ich hätte jetzt gesagt, das ist ja eigentlich, ich komme auch aus Süddeutschland vom Land und das ist bei mir tatsächlich kein Beruf gewesen, der irgendwie in Frage kam. Es gab es einfach in meiner Lebensrealität, gab es das nicht. Meine Eltern haben was anderes gemacht und ich wusste gar nicht, dass ich in so eine Richtung gehen könnte. Und natürlich hört man das irgendwie so, aber dir war das schon klar, du hast da ein Praktikum gemacht und hast eigentlich schnell gedacht, okay, oder gab es schon auch noch einen Plan B, wo du gedacht hast, vielleicht mal irgendwann Mechatroniker oder so?
Nee, never. Mit 14 habe ich meine ersten Texte geschrieben, das waren Flugblätter. Getippt in Schreibmaschinen, deswegen haue ich noch heute so in die Tasten, dass es so nur das Krachen nach zwei Seiten, wenn die Fingernägel so eingebrochen waren und man richtig draufhauen muss. Das war so eine alte Schreibmaschine. Aber von da kam ich irgendwie dann sehr schnell auf diesen auf Journalismus, habe mich dann bei zwei in Rüsselsheim, es gab damals so zwei Lokalzeitungen, eine gehörte zum Darmstädter Echo, das war eher sozialdemokratisch, und das andere gehörte zum Mainz Allgemein, das war eher konservativ. Ich habe mich bei beiden beworben.
War aber irgendwie auch froh, dass mich die Konservative genommen hat, die meint, weil Rüsselsheim war zu dem Zeitpunkt 50 Jahre SPD regiert, also sozusagen das Ancien Regime war da die SPD und deswegen war die Mainspitze irgendwie auch, also der Lokalteil der Mainz allgemein für Rüsselsheim und Umgebung. Ich habe das Praktikum gemacht und habe danach noch eine Weile als freier Mitarbeiter für die geschrieben. Obwohl ich da auch so in der lokalen autonomen Szene und so auch unterwegs war, aber das ging auch beides, ja. Und ich habe nie einen anderen Berufswunsch gehabt. Ich habe dann irgendwann die Lust verloren, weil ich dachte, na ja, jetzt kann ich mich hier so hocharbeiten, ja. Irgendwann von den lokalen, dann den nächsten Schritt und dann komme ich vielleicht irgendwann in die Hauptredaktion und dann bei der Mainzer Allgemein und dann kann ich dann von dort.
Okay, das so hört sich alles ja Philipp Amthorik an irgendwie so. Warst du so ein ambitionierter Jugendlicher? Nee, hast du nicht gekifft oder irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwas gemacht, was.
Nee, ich hab's dann irgendwann sein gelassen. Ich hatte irgendwann keine Lust mehr.
Wann? Wie alt warst du da?
18, 19.
Aber das, also hast du wirklich zwischen, ich sage jetzt mal, 12 und 18 keine Scheiße gebaut? Also.
Sehe ich so aus?
Weiß ich nicht. Also, du hörst dich gerade nicht so an, muss ich ehrlich sagen.
Nein, man kann doch verschiedene Sachen auf einmal machen.
Okay, aber das war schon, also da hast du den Fokus auch beim Scheißebauen nicht aus den Augen verloren. Das heißt, du wusstest zwar immer, wo du hin willst und, oder was so dein theoretischer Plan ist, den du dann irgendwann selbst überworfen hast, aber.
Nee. Ich fand das cool. Ja, und ich habe Jahre später, als ich bei der Jungle World, habe ich meine Geschichte, eine Reportage über Rüsselsheim gemacht, irgendwie zusammen mit Opel so, und bin dann in meine alte Redaktion, weil ich einfach so auch seit Jahren eben da raus war und ich dachte, jetzt treffe mal meinen Förderer, meinen ersten Lehrer, der mich damals betreut hat, Dirk Feuerriegel. Ich habe eine ganze Reihe von Sachen, die ich von Dirk vorher gelernt habe. Eine der Fragen, warum willst du eigentlich Journalist werden? Und ich habe dann gesagt, ich war 16 und linksradikal. Ich habe gesagt, ja, Welt aufklären, informieren. Und er sagt, alles schön und gut. Aber 95% der Journalisten werden Journalisten, weil sie es geil finden, ihren Namen in der Zeitung zu lesen. Und er sagte, das ist okay. Nur sollte man das wissen. Ich glaube, dass es nicht, selbst wenn du aus deiner Haut nicht rauskommst, ist es nicht verkehrt, sich einiger Sachen bewusst zu sein und auch sich selbst auch einordnen zu können, auch wenn du, dann kommst du vielleicht nicht raus, aber zu wissen, dass Journalismus auch was mit Eitelkeit zu tun hat, also mit dem Sendungsbewusstsein, ja, du hast der Welt was mitzuteilen. Und ich war aber so perplex in diesem Moment, dass ich vergessen habe zu fragen, was mit den anderen 5% los ist.
Aber wenn man jetzt weiter sieht, was du dann gemacht hast, dann ist es ja jetzt nicht so, dass man sagt, oh krass, und damit 18 hat er nochmal alles überworfen und hat wirklich einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Aber Jungle World, Taz, ich überspringe jetzt ein paar Stationen, aber trotzdem ist es doch, es sind keine großen Brüche in deiner Biografie drin, außer jetzt, was dir so von außen passiert ist. Aber deswegen sehe ich da vielleicht auch so Philipp Amthor drin, dieses ambitionierte sich was vornehmen, dann zu sagen, nee, da möchte ich eigentlich schon weiterkommen. Gab es irgendwann mal den Punkt zu sagen, vielleicht mache ich dann doch mal was ganz anderes, leg das ab und werde...
Nee, Entschuldigung, und ich finde es auch merkwürdig zu sagen, dass jeder, der irgendwie, wer mit 16 schon eine Idee hat, was er werden will, ja, dann zu sagen, Philipp Amthor, ich finde eigentlich wirklich, ich kenne den Mann persönlich auch nicht, bin dem nie begegnet, ja. Ich will damit auch kein Werturteil verbunden wissen, aber nein, ich glaube, so ein zielstrebiger Karriereweg war das nicht, aber auch das war natürlich verbunden mit so einem gewissen, mit so einem Gefühl von natürlich auch Überheblichkeit, ich will nicht buckeln. Und also ich will nicht so Schritt für Schritt mich hocharbeiten. Und was ich danach, dazwischen gab es eine kleine, also nicht wirklich eine Station, aber so ein bisschen. Ich bin nach dem Abitur irgendwann mal für ein Jahr nach Izmir gegangen, habe ein Jahr in der Türkei gelebt, habe mich dabei NGOs, verschiedene Sachen, die es da gab, so auch da engagiert. Das waren so lauter so Anarchos, oder die sich vor allem mit dem Thema, mit dem türkischen Militär auseinander vorgeknöpft hatten. Kriegsdienstverweigerung, das war dann ein großes Thema in den 90er Jahren auch in der Türkei, eine viel brutalere Realität also wirklich auch brutaler. Den Krieg in den kurdischen Gebieten, Folter, solche Sachen, das war schon eine krasse Zeit. Aber jedenfalls habe ich da dann angefangen, ein paar Texte für die junge Welt zu schreiben, für die damalige junge Welt. Deswegen glaube ich also so wirklich dieses Schreiben und Journalismus zu machen. Ich glaube, ich habe währenddessen sehr viel auch dabei gelernt. Aber und es gibt natürlich Texte, auf die mir heute sehr peinlich sind, weil das auch vorkam in dem Nachruf, dieser Nebensatz zu Thilo Sarrazin.
den ich nicht wiederhole, auch nicht wiederholen darf aufgrund des eines Gerichtsurteils. Und ich weiß, wie dieser Satz zustande kam. Es war eigentlich nur ein Nebensatz in einem Text mit einer Polemik gegen den Ausländerschutzbeauftragte war das. Also sozusagen eine als literarische Figur der Ausländerschutzbeauftragte, so paternalistischen Umgang mit Ausländern. Und trotzdem war das eine Sache, auf die ich eigentlich schon am nächsten Tag gemerkt habe, das war nicht sauber, das ist nichts, worauf ich, das war nicht gut. Und das war ja eine der beiden Sachen, was mir dann das Vergnügen, die Ehre verschafft hat, eine Blattkritik im Bundestag. Ich glaube, im Nachruf war davon die Rede, Cem Özdemir hat da eine tolle, also wir sind auch befreundet, Cem hat da eine tolle Rede gehalten, aber es war nicht Cems Verdienst. Cem hat nur den Elfmeter verwandelt, den ihn die AfD vorgelegt hat, diese Partei der organisierten Niedertracht, die dort zwei Texte sozusagen vorgetragen hat, die zu dem Zeitpunkt schon 5-6 Jahre vorher alt waren und in den Genuss einer, ich meine, kommt schon mal vor, also was weiß ich, irgendeine Recherchegeschichte, Journalisten haben was recherchiert und das wird im Bundestag thematisiert, logisch. Mhm. Ja, aber dass du so eine Glosse, ja, im Bundestag einer Blattkritik dann zugeführt wird und alle sagen dann ihre Meinung dazu und das fand ich eigentlich, Cem. Cem hat einfach nur das gesagt, was es da zu sagen gab. Und er hat vor allem auch einen Satz gesagt, den glaube ich auch heute auch den übrigens nicht nur an die Adresse der AfD, sondern auch an die Adresse aller Parteien und gerade insbesondere auch seiner Partei, aber auch anderen Abgeordneten, nämlich der Deutsche Bundestag zensiert nicht, bewertet nicht die Arbeit von Journalisten. Das war eigentlich der Kernsatz, der über diesen Moment und auch über die AfD hinausging. Das gibt es nur in Regimen, von denen sie träumen, nämlich Tayyip Erdogan und Putin natürlich. So, das war sozusagen die Wendung. Deswegen, das war eine ganz große Rede, für die Cem völlig zu Recht auch ausgezeichnet wurde mit dem Dolf-Sternberger-Preis. Aber der eigentliche Move war von der AfD. Und wegen zwei Sachen, eigentlich ging es denen aber auch um mehr. Das war einfach eine Gelegenheit, ich verkörpere ja alles, was die hassen. Ja, alles, womit die groß geworden sind. Also mit D-Mark sind die ja nicht groß geworden. Die haben damit angefangen gegen den Euro, aber das hat nicht für 5% gereicht. Und dann haben sie die Wendung bekommen gegen Ausländer, gegen Linke, gegen Medien. Und ich bin quasi alles.
Ich würde gerne ein bisschen mehr über die Türkei sprechen, weil ich noch nicht ganz verstanden habe, wie dein Verhältnis dazu ist, beziehungsweise das ist natürlich jetzt auch getrübt so durch die Ereignisse, aber es ist ja... Was Heimatland, Sehnsuchtsort, ein Land, in das du auch wieder reisen würdest, wenn es einen Wechsel gäbe, einen politischen? Oder wie ist dein Verhältnis zu der Türkei heute?
Es ist eine Fernbeziehung. Aber ich habe mit der Türkei, weißt du, also mir war ja klar, meinem Vater war das klar. Ein Scheißstaat, geh da nicht hin. So, alter Linke halt. Ja, der hat von der Türkei, vom türkischen Staat nichts gehalten.
Aber ihr wart schon im Urlaub auch da.
Ja, aber es ist was anderes, als Journalist hinzugehen. Mhm. Und mir war das auch klar, dass das nicht so ganz ohne sein kann, weil vor allem mit dem Hintergrund, mit dem türkischen Namen. Ja, die Staatsangehörigkeit spielt da keine Rolle. Der Vorwurf des Vaterlandsverräters. Das ist das Ding. Aber es war bis zu dem Putschversuch vom Sommer 2016 und dem Ausnahmezustand und der Beginn von Verhaftungswellen und so weiter, hielt sich das alles noch in Grenzen. Danach, das war ein Moment danach, wo ich dachte, wo es auch mir auch keinen Spaß mehr gemacht hat. Also es wurde richtig unangenehm. Es wurden Leute auch immer mehr, auch Leute verhaftet, die ich kannte, jetzt Freunde, Kollegen aus dem Journalismus oder oppositionelle Politiker und so weiter. Es war so eine Angst, die sich verbreitete. Und ich weiß noch, ich habe nach diesem Putschversuch, ich habe echt gearbeitet wie ein Irrer, wie noch nie mal. Ich habe 3 Texte am Tag geschrieben, also nicht alles vom Schreibtisch, sondern rausgehen, da schreiben. Ich habe Texte ins Handy eingetippt, ist aus Istanbul nach Ankara. Eine Woche völlig irre. Und dann war ich bei Maybrit Illner zu Gast. Und habe mir das schon so gelegt, dass ich einen Tag dazwischen frei habe. Und da habe ich meine Freunde eingeladen. Und ich hatte irgendwie, es war schon das Gefühl so, wer weiß, wohin ich wusste das, ich war jetzt ins Ungewisse.
Dir war da schon klar, dass es sein könnte, dass...
Ja. Okay. Das habe ich meiner Chefredaktion natürlich nicht gesagt.
Und hatte das so letztes Abendmahl-Vibe, dieses...
Ein bisschen, ja. Wir haben uns in Neukölln von der... nicht in der Bar, weil das war ein Sommerabend, sondern auf so einem kleinen Platz getroffen und dann aus der Bar, und es ging bis morgens war schon hell, als wir, es war richtig morgen, als wir uns da verließen, aber es hatte was von, ja, Erstmal, ein letztes Abendmahl ist so vielleicht so hart, wobei Jesus soll ja auch wieder zurückgekommen sein. Also jedenfalls dachte ich schon, ich weiß nicht, ob ich jetzt im Knast lande, aber ich fahre ins Ungewisse und ich wollte nicht hin. Und es gab Freunde, gerade türkische Freunde oder kurdische, also Leute, die das Land besser kennen, die haben gesagt, Alter, was denn Scheiß? Und ich wusste, irgendwo haben sie recht. Und meiner Chefredaktion habe ich nichts gesagt, weil ich wusste, wenn die auch nur die Hälfte der Sachen irgendwie, die mir durch den Kopf gingen, ich will es nicht übertreiben, aber ein paar Mal habe ich auch Hinweise von Leuten bekommen, die mir sagten, also aus der Türkei, sagten, Alter, du fällst auf.
Wieso? Also was waren so die Punkte, wo das jetzt mehr ist als bei anderen JournalistInnen?
Weil ich halt, weil mein Blick halt vor allem, glaube ich, also nicht von Deutschland her war, sondern von dort, weil ich so oft ich glaube, es kein Zufall war, dass Özlem Topçu von der Zeit, die zu dem Zeitpunkt aber schon nicht mehr da war, also die waren nicht mehr regelmäßig da, aber Özlem und ich waren ständig in den kurdischen Gebieten. Das haben die anderen nicht. Die hatten auch so und ich glaube, ich habe noch mehr als Özlem, ich habe auch auf Türkisch veröffentlicht. Ich habe auch in der Bürgün mal geschrieben, in türkischen Zeitungen oder auf Türkisch getwittert und so. Und dadurch, glaube ich, ist das, also jemand sagte zu mir, der auch aus dem Politikbetrieb in Ankara, sagte zu mir, das würde er keinem anderen deutschen Journalisten sagen, aber mir sagte es, du fällst auf, du musst aufpassen. Und das war nicht als Drohung, sondern das war jemand mir Wohlgesinntes, so als Warnung. Und ich habe das schon gemerkt. Ich habe danach auch auf ein paar Sachen habe ich dann auch auf eine Weise geachtet, wie vorher nicht.
Und ist aber, es dann aber der Trotz ich dachte oder dann,
nee,
was ist
Verantwortung.
Es dann?
Eine Verantwortung für dieses Land, weil ich dachte, naja, weißt du, auch in meinem anderen Land, in Deutschland, ja, haben Leute, haben Menschen sehr viel größere Opfer gebracht, dass hier Demokratie, Grundrechte, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit mit allen Problemen und so weiter, die es da gibt, aber im Großen und Ganzen eingeführt worden. Das gab es noch nie umsonst. Also das mit dem Sturm auf die Bastille ist die Freiheiten, die wir genießen, die Rechte, die wir genießen, das hat Opfer gekostet. Und wenn diese Situation in diesem Land so ist, dass auch Freunde von mir, Kollegen von mir verhaftet werden, wenn hier so eine Welle an Gewalt Also nicht an, ich habe nicht damit gerechnet, irgendwie getötet zu werden. Das wäre eine andere Frage gewesen. Aber wenn hier sozusagen so eine Rebelle der Repression durch dieses Land rollt und auch Kollegen von mir, Freunde von mir, irgendwie die erwischt, wenn es auch mich erwischt, naja, dann ist es halt so. Das ist auch so eine Erfahrung, die ich auch, sagen, auch so eine Demo-Situation habe. Wenn du plötzlich in der ersten Reihe stehst und es geht irgendwie du kriegst, die Polizei greift an, das kenne ich sowohl als Deutschland, aber auch aus der Türkei und aus den 90er Jahren. Wenn du in der ersten Reihe stehst, dann ist es halt so, dann ist es halt dein Part. Dann kriegst du jetzt halt den Knüppel über den Kopf gezogen. Und
Ich verstehe das total von der Außenwahrnehmung, aber das ist ja dein Leben, um das es geht und deine Lebenszeit. Also ich wüsste nicht, ob ich so selbstlos mit meiner Lebenszeit umgehen würde in dem Moment. Ich verstehe das größere Bild und so. Aber ich finde schon, das in Kauf zu nehmen und zu sagen, ja, dann ist es halt so,
aber meine Güte, womit habe ich gerechnet? Ein Jahr im Knast? Also mit einem Jahr habe ich nicht mal gerechnet. Ich hatte ein paar Monate im Knast, meine Güte. Das ist echt nicht viel.
Echt jetzt?
Nee, wirklich. Wirklich.
Aber wir leben heute in einer Gesellschaft, in der Leute irgendwie die ganze Zeit so versuchen zu optimieren und dann sagen sie, oh, ich bin zu viel auf Instagram, ich bin am Tag 20 und das raubt mir die Zeit, die kostbare Lebenszeit, 20 Minuten auf Instagram am Tag. Und du bist halt ein Jahr im Knast gewesen.
Ja und? Das ist doch, also ich meine, das Leben hört doch nicht auf, wenn du im Knast bist. Und wie gesagt, ich hätte mir diese Frage, ob ich diese Bereitschaft auch zur Selbstaufgabe, die jetzt zum Beispiel die Menschen jetzt wieder, wir sprechen Anfang Mai, zeigen, die Bürgerinnen und Bürger, die gegen die russische Aggression ihre Stadt, Städte, ihr Land verteidigen, ja, also auch auch bereit sind, ihr Leben herzugeben. Das finde ich, das ist was anderes. Also das weiß ich nicht. In der Situation war ich nicht. So bin ich da dran gegangen. Aber wie gesagt, es war letztlich, ich wusste, dass es mehr als Knast gegen dich und ich habe im schlimmsten Fall, Worst Case Szenario war meins,
ein paar Monate, es wurde dann ein Jahr, aber mehr ist es halt auch nicht. Also ich habe keinen so großen Preis bezahlt.
Du warst neulich bei uns zum Abendessen und ich habe als Deko, glaube ich, auf den Tisch Kräuter in Gläser gestellt einfach und auch Petersilie. Ich mache mal ein bisschen OMR hier, so ein bisschen SMR, wie heißt es nochmal? Man hört jetzt hier die Petersilie, Leute. Es liegt jetzt Petersilie zwischen uns. Und du hast damals so casual bei einem Abendessen so gesagt, ah ja, stimmt, Petersilie hat ja voll die besondere Bedeutung für mich, ist ja voll die wichtige Blume, weil ich habe ich ja Dilek geschenkt, als ich aus dem Knast rauskam.
Das war, ich wollte eigentlich, als wir geheiratet haben, wollte ich eigentlich mit Petersilie dein, das hat auch eine längere Vorgeschichte, lasse ich jetzt weg, aber da habe ich mir diese Erlaubnis geholt. Als ich die Zelle verlassen habe, durfte ich nicht und wurmte mich auch noch. Und als ich raus bin, als ich gepackt habe, war das so ein bisschen, weil ich so intuitiv den Moment, den ich herbeigesehnt habe, aber wo ich auch dachte, das wird auch schwer, dann dieses Wiedersehen, ja, mit der Petersilie rauszukommen, ja, und dem Moment die Schwere zu nehmen. Und so, dass Dilek dann auch nicht, sie hatte Tränen in den Augen, aber sie hat auch gelacht und das war die Idee. Aber sozusagen, ich hatte da nicht vor, so ein ikonografisches Bild zu inszenieren. Mhm. Nur so eine professionelle Deformation, die habe ich dann auch, als wir dann auf der Fahrt nach Istanbul, also in die Stadt rein, im Konvoi auch Freunde aus Deutschland, die gekommen waren, um mich eigentlich zu überreden, dass ich mich da freilassen lasse. Mhm. Andere Geschichte. Aber Wesel, mein Anwalt, Dilek und ich saßen im Anwalt des deutschen Generalkonsuls, Georg Birgelen. Und Wesel zeigte, er hatte dieses Foto gemacht. Und der hatte einen klugen Move gemacht, weil er stand eigentlich, der ist sozusagen zur Seite. Und so sieht man auf diesem Bild weder die Gendarmen, die hinter mir standen, noch die anderen Anwälte und Freunde und so, die hinter Dilek standen und sozusagen zur Seite und man sieht nur uns beide. Und ich habe dieses Bild gesehen und dachte, wow.
Ja.
Und habe gesagt, das musst du jetzt twittern. Und er sagt, oh, können wir doch später. Und ich sagte, nee, das muss jetzt, das ist das Bild. Ja. Weil ich an diesem Bild auch was Schönes fand. Und das verbinde ich auch mit der Petersilie. Da ist natürlich, da ist Humor, da ist Liebe, da ist aber auch dieses, auf so eine charmante Art irgendwie, da ist so ein charmantes Fuck you an das Regime auch, das mich da beraubt hat. Es ist kein Jammern, es ist kein, also auch in dieser ganzen Tristesse, aber trotzdem, das hat sowas unglaublich für mich auch, deswegen hängt das Bild auch bei uns an der Wand, weil das so was Zärtliches hat, aber auch was Humorvolles, aber auch so ein großes Fuck you, ohne den Mittelfinger zu zeigen, das auf eine viel charmantere Art. Und wie mich das einholt, naja, ich meine, wir reden jetzt auch wieder darüber und es ist okay, ich komme ja auch nicht davon raus. Ich habe vorhin, das war die Sache, die ich vorhin erzählen wollte, Kampf um Autonomie, um Selbstbestimmung. Ich habe mir damals, als ich rauskam, gesagt, okay, ich diesen Kampf um Selbst, also sich nicht von den Umständen treiben zu lassen, auch jetzt geht es darum, jetzt sogar noch viel mehr, weil ich jetzt in eine Situation komme, die mir völlig fremd ist, nämlich in einer Weise Mittelpunkt, Gegenstand von Berichterstattung zu sein, die man als Journalist normalerweise nicht ist. Und ich dachte auch, okay, ich muss ein paar Sachen machen, ich will mich auch nicht völlig zurückziehen, ich will auch, aber ich will das selber bestimmen. Ich habe die meisten Interviewanfragen habe ich abgelehnt. Ich habe, um mich nicht diesem Etikett der Journalist, der bei Tayyip Erdoğan im Knast saß, um das auch mit der Zeit auch abzustreifen, ja, um das nicht auf ewig bei mir zu haben, weil das natürlich bedeutet, auch das bedeutet Unfreiheit. Das bedeutet, den Knast auf eine Weise immer mit sich rumzuschleppen und das bedeutet auf eine Weise Unfreiheit und das will ich nicht und ich habe mit diesem Job, ich habe mit 16 in der Mainspitze angefangen, als Journalist zu arbeiten. Da gab es noch keinen Tayyip Erdoğan, über den ich hätte schreiben können und ich brauche den dafür nicht. Und davon will ich mich auch lösen. Also ich will einfach wieder Normalität. Ich will Freiheit, ich will Normalität. Ich wollte anfangs auch in der Türkei bleiben. Ich wollte ja mein Leben zurück, das man mir geraubt hat. Und das war für mich dieser Job in Istanbul. Mhm. Ja, mit einer tollen Wohnung im Beşiktaş, Ausblick auf den Bosporus. Und so habe ich ja liebend gerne gemacht. Und ich war ja gerne in der Türkei. Und ich glaube, ich habe diesen Job auch ganz gut gemacht. Diese Verhaftung war ja auch eine Form von Journalistenpreis. Das ist so wie Journalistenpreise, wie sie in der Türkei vergeben werden. Ich wollte das ja weitermachen. Das war aus verschiedenen Gründen nicht möglich. Das hatte nicht nur mit mir zu tun. Mhm. Ich habe dann nur gemerkt, irgendwann, so ganz läuft das halt nicht, weil ich in so eine Rolle auch gekommen bin, die mir auch Verantwortung auch zuträgt. Also so wie gestern für Osman Kavala. Ich meine, so großen Spaß, es ist als Journalist auch ein bisschen schwierig und so einen großen Spaß macht mir das nicht, vom Kanzleramt zu stehen und ins Mikrofon zu reden oder in Megafone zu reden. Nur, es ist halt eine entweder mache ich das und zeige eine Solidarität mit jemandem, den ich auch kenne und mit anderen Leuten, die ich persönlich kenne, der seit 4,5 Jahren im Knast sitzt, oder ich lasse es. Und zwar nicht nur mit der Türkei, sondern auch mit anderen Zusammenhängen. Und wenn ich dieser Rolle gerecht werden kann, wenn ich dir ohnehin gerecht werde, weil ich mich Verantwortung immer stelle, und zu deine Frage zur Türkei, die habe ich nicht vergessen, ich könnte auch heute noch in die Türkei, es liegt ja nicht, es liegt, also ich bin in erster Instanz verurteilt, zu knapp 3 Jahren, aus einem Verfahren wurden jetzt inzwischen 3, die laufen auch fort, aber im Moment formal liegt nichts gegen mich vor. Und ich wüsste, vielleicht würde auch nichts passieren. Aber weil Tayyip Erdoğan die Bedingung gestellt hat in Gesprächen mit Sigmar Gabriel, okay, ich lasse ihn laufen, der konnte es ja auch nicht mehr hören, dieses Friedens, ja, der war vor und so. Aber er hat die Bedingung gestellt, okay, wenn ich ihn freilasse, dann müsst ihr dafür sorgen, dass er sofort verschwindet.
Ja.
So, und ich würde halt riskieren, wenn ich in die Türkei ginge, dass Erdoğan, vielleicht würde nichts passieren, aber ich würde auch riskieren, weil es würde, wenn ich bei der Einreise, der erste Polizist würde sagen, oh Gott, das muss ich nach oben melden, ja, nicht, dass ich mich hier, ja, natürlich, ja. Aus so einem Ding heraus, auch wenn nichts gegen mich vorliegt, und das würde jede Stufe, ja, sein Vorgesetzter, dessen Vorgesetzter, das würde bis Erdoğan gehen, weil meine Freilassung über Erdoğan ging. Und da weiß ich nicht, also mindestens ein paar Stunden festgehalten am Flughafen, das mit Sicherheit, gut, wäre ja nicht so schlimm, aber das kann man nicht so kalkulieren und wie er da reagiert. Und ich glaube, deswegen lasse ich das, weil das kann man ja auch niemandem erzählen.
Für den Moment, oder glaubst du, dass du gar nie mehr in die Türkei in deinem Leben reisen wirst?
Ach nee, ich bin zuversichtlich, weil ich glaube, also keine Diktatur hält so lange, wie das währt so lange, wie das Diktaturen gerne hätten. Mhm. Es sind aber auch leider zählebiger, als es Demokraten sich wünschen. Mhm. Irgendwo liegt die Wahrheit dazwischen, aber ich würde, wenn heute Revolution in der Türkei aufbrechen würde, ich würde erst nach Istanbul fliegen und den Reiseantrag bei der Welt dann wieder nach einreichen oder auch es sein lassen, ja. Weil ich bin mit der Türkei nicht fertig und aber auch deshalb, weil dieses Land für mich nicht irgendein Land war. Ich bin ja nicht da zufällig in eine Kneipenschlägerei reingeraten.
Ich finde es interessant, dass du die ganze Zeit von Verantwortung sprichst, weil ich glaube, man könnte es tatsächlich auch ersetzen. Ich sehe so eine ganz tiefe Loyalität. Ich finde Loyalität, ich weiß gar nicht, ob du was mit dem Wort anfangen kannst, weil du hast es jetzt sehr selten benutzt, so in deinem Sprechgebrauch. Ich finde aber, wenn du über die Türkei sprichst, über deine Familie sprichst, wenn du über Axel Springer sprichst, das sind alles so, das hast du jetzt gerade immer mit Verantwortung umschrieben. Ist es was du spürst, was so eine Pflicht, eine innere ist? Oder kannst du überhaupt was mit dem Begriff Loyalität anfangen?
Ja, ich würde auch sagen Verbundenheit. Also ich versuche schon mein Leben so zu führen und so durchs Leben zu gehen, dass ich, also vielleicht gerade auch deswegen, weil ich auch da, wo ich es für notwendig halte, auch Auseinandersetzungen auch nicht scheue. Mhm. Irgendwie, soweit es geht, halt mit allen irgendwie im Reinen zu sein. Also ist ja nicht nur gegenüber Springer, also auch gegenüber der Taz. Wenn die Taz irgendwas von mir will, dann mache ich das. Logisch. Und ich bin irgendwie auch, ich finde das, es ist so schöner irgendwie und auch interessanter, auch mit verschiedenen Leuten auch in Kontakt zu sein. Und was glaube ich, und bei Axel Springer natürlich, ich habe da auch eine gewisse, eine bestimmte Rolle vielleicht. Aber ich habe da auch, ich habe da Freiheiten, die auch das Wichtigste auch für mich sind. Ich bin nicht der Erste, der von der Taz zur Welt wechselt. Aber also die Welt heute, ich glaube, vor 20 Jahren hätten die mich nicht genommen und ich wäre da auch nicht hingegangen. Aber und wenn ich Sachen auch in der Zeitung auszusetzen habe, dann ist auch meine Art, dann sage ich das entweder in der Redaktionskonferenz, wo ich auch nicht immer bin, aber wenn ich mal da bin, oder er schreibt das. Mhm. Also wenn Matthias Döpfner einen Text schreibt, der mich nach dem versuchten Anschlag auf die Synagoge in Halle, der dann an anderer Stelle dann zum Morden geführt hat, einen Text schreibt, der mich doch sehr irritiert, dann antworte ich in der Welt darauf. Und deswegen bilde ich mir von wegen Nachruf, und das war auch so etwas, was ich echt toll fand, was so meine Sascha Lenartz als damaliger Weltauslandschef, mein Vorgesetzter damals, oder Ines Pohl, Chefredakteurin, als ich noch bei der Taz war, was die so darüber schrieben, wie es ist so, was es heißt, meine Chefin oder mein Chef zu sein, was es bedeutet, wie weit man damit kommt, das hat mir sehr geschmeichelt, ja. Wirklich so dieses
dieses, ja. Naja, ein Problem mit Autoritäten zu haben, das hatte ich schon immer, aber ich glaube, ich weiß auch von Leuten auch persönlich, also was so etwas, das ich immer wieder auch zu hören bekomme, dass mir Leute sagen, okay, bei dir weiß man, woran man ist und man kann sich dann auseinandersetzen oder kann sich auch streiten, aber ich bin loyal natürlich. Manchmal lassen sich Brüche nicht vermeiden. Aber auch da versuche ich, soweit es geht, dann zumindest irgendwie on the long run, irgendwie nicht völlig so auf ewige Feindschaft oder so. Also das sind nur sehr wenige Leute, bei denen ich mir das gönne. Also bei der AfD, mit AfD-Lern rede ich nicht so lange, die sich bei mir nicht entschuldigt haben.
Wir kommen gleich noch dazu. Jetzt ein paar wirklich schnelle Fragen fürs Ende. Hast du dir schon mal Gedanken über deine eigene Beerdigung gemacht? Also so...
Nee. Ich weiß, ich habe ein paar Monate nach meiner Freilassung das gemacht, was ich habe eine zum ersten Mal in meinem Leben eine Beerdigungsfeier organisiert mit meiner Schwester zusammen und so, aber für meinen Vater, das war etwas, wofür ich Angst hatte und ich glaube, es war eine würdevolle Weise. Wir haben ihn in Flössern beerdigt, auch seinen Wunsch entsprechend. Das war das erste Mal, dass ich mir so darüber habe ich Gedanken gemacht, aber nicht über meine eigenen, nein.
Jetzt liegt die Petersilie wirklich wie so ein Grabschmuck hier zwischen uns. Das sieht wirklich ganz komisch aus gerade. Naja.
Sicher? Das sieht aus wie Kardamom. Ist Petersilie. Die sieht ähnlich aus, schmeckt aber ganz anders.
Denkst du jetzt, ich bringe dir Koriander?
Nee, Koriander, also, nicht Kardamom. Bitte. Koriander.
Okay.
Das ist mir schon selber passiert. Ich dachte, es ist Petersilie und es ist
ja, man
Koriander.
Muss manchmal probieren.
Ja,
stimmt,
und
es schmeckt
ganz wunderbar. Das kann ich gar nicht ab.
Bei wem musst du dich noch entschuldigen?
Ach, bei einigen Leuten, bei jeder Menge Leute, das passiert mir immer, wo ich nicht geschafft habe, mich zu melden, auf Mails nicht geantwortet habe, auf Anrufe nicht geantwortet habe, viele Leute zu kennen und mit vielen irgendwie, das ist mir einerseits wichtig, viele Kontakte, aber sie dann wirklich zu pflegen, da bin ich nicht so gut und ich weiß, dass es immer wieder dann auch manchmal Leute dann auch wirklich dann mir irgendwann auch nachtragen, weil ich mich nicht melde oder mich zurückrufe oder so, das ist so etwas, was mir sehr schwer fällt und ansonsten weiß ich nicht, gibt's vielleicht noch ein paar andere, aber das ist dann fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Was kannst du besser als die meisten?
Hat mir das mit dem besser nicht schon?
Besser wissen als die meisten.
Na, ich weiß nicht. Besser Deutsch vielleicht. Also jetzt nicht beim Sprechen, das ist normal. Also ich glaube, das ist durchschnittlich mit einem gewissen hessischen Einschlag. Aber doch, Schreiben bilde ich mir ein in meinem Beruf, nicht woanders. Ich bilde mir ein, einigermaßen die deutsche Sprache in...
Was ich bei dir krass finde, ist, dass du ganz viel Zitate und wirklich Redewendungen in einem einfachen Interview hast du so 10 Zitate. Der hat mal 1930 das gesagt. Das ist natürlich eine Referenz auf diesen Buchtitel. Und ich denke mir so, okay, krass, bereitest du dich darauf vor? Oder ist das einfach, das hast du in deinem Kopf, so ein kleines Deutsch-Gebrauchslexikon, das du dann aufschlägst und dann kommt hier der Buchtitel von 1926 mit rein und...
Wenn ich darin besonders gut wäre, müsste ich jetzt mit einem passenden Zitat aus Heine...
Das rattert schon.
Ja, müsste ich jetzt so mit... Und zwar dann auch wirklich aus so deutsche Hochbildung... Jetzt müsste was kommen so aus Goethes Spätwerk oder so.
Ja.
Ja, und genau das. Und ich glaube, da war auch was bei hier. Aber da komme ich gerade nicht drauf. Nein, das mache ich nicht.
Das ist einfach so in deinem Kopf.
Ja, ich glaube, ich habe ein ganz einigermaßen... Ich hatte zumindest... Merke da auch mal das Alter, ne? Aber ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gedächtnis. So bei Sachen, wenn ich Sachen lese, die mir irgendwie ich interessant finde, dann vergesse ich die nicht so leicht.
Gibt's einen Geruch, der dich an irgendwas ganz krass erinnert? Gibt's irgendeinen Geruch, wo du sagst, ey, immer wenn ich das rieche, dann ist es positiv wie negativ, passiert irgendwas in mir?
Nee, bei meinem Zigarettenkonsum ist mein Geruchssinn nicht der ausgeprägteste. Also Geruch, Geschmack auch nicht besonders, muss ja auch viel salzen.
Ja, du snackst es auch gerade hier einfach so plain die Petersilie. Es ist, aber kommt nichts an wahrscheinlich geschmacklich.
Doch, natürlich ist jetzt nichts. Na, da könnte ich auch Tofu essen. Ja, also wenn gar nichts ankäme. Ganz so ist es nicht. Aber ich muss schon, Geruchssinn ist wirklich nicht, das ist nicht mein am stärksten ausgeprägter Sinn.
Die zwei letzten Fragen. Was sollen Leute über dich erzählen?
Das kann ich Ihnen doch nicht vorschreiben.
Aber was hättest du denn gerne, was sie über dich erzählen? Das ist Dennis da hinten, der
Also Özlem, habe ich vorhin mit den Nachrufen, Özlem Topçu schrieb mal in einem dieser Texte im Knast, erzählte sie von einer Begebenheit, wo sie mich in so ein Hintergrundgespräch mit so Leuten aus so AKP-Umfeld gebracht hatte. Mhm. Mit Leuten, die mich, also in Istanbul, aber es war jemand aus Deutschland und Özlem hatte mich da vorgeschlagen. Also wir haben es öfter so, als wir in der Zeit, als wir da zusammen waren, also ich habe, wenn ich irgendwo war, habe ich sie mal mitgenommen, oder sie mich, so. Und da hatte sie mich da mitgenommen und sie erzählte, und das schrieb sie in diesem Text auch in der Zeit, von dieser, weil dieser AKP-Typ, mit dem sie so ein professionelles irgendwie Verhältnis hatte und ich glaube auch ein ganz gutes, und der war wohl total reserviert. Und dann haben wir da, das war so ein Background-Gespräch, und dann haben wir noch hinterher noch ein bisschen normal geplaudert und der hat dann später wohl zu Özlem gesagt, der ist ja gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Und diese Geschichte hat Özlem in der Zeit erzählt. Ich bin mir nicht sicher, ob es das ist, was ich will, dass
Dennis Yücel, der ist ja gar nicht so schlimm, wie ich dachte.
Ich glaube, das lässt sich verallgemeinern. Die wenigsten Menschen sind in der Realität so eitel, so von sich selbst überzeugt, auch so bösartig, wie sie es auf Social Media sind. Mhm. Soll einige geben, aber ich glaube, bei allen ist es ein bisschen, all das ist eine Spur, ist jetzt nicht so, dass alle nur eitel und bösartig werden, aber so eine Spur Eitelkeit, eine Spur Bösartigkeit, auch eine Spur Einfältigkeit, die ist, glaube ich, die ist dabei, und jetzt weiß ich nicht, worauf ich darauf gekommen bin bei der Frage, das ist jetzt nicht so ein, ach, die sollen mich alle lieb haben. Nein, die sollen mich auch nicht alle lieb haben, und das ist vielleicht nochmal eine Geschichte mit dem Knast, die mir irgendwie, einerseits geht mir es total auf den Keks und andererseits finde ich es auch gut, wenn mir Leute immer wieder sagen, ich habe mich für dich eingesetzt und jetzt schreibst du das und das, wie kann das sein, ich bereue das, du hättest, weißt du, als ob irgendwie, das diese, und das sind eher Leute eher so von links, ja, die mich entweder, die vergessen haben, wo ich, welchen Positionen ich zum Beispiel zur, sagen wir mal, Identitätspolitik hatte, das kann man Sachen von mir nachlesen, die ich vor 10 Jahren in der Taz geschrieben habe, die teilweise auch gelesen wurden, als in diese, auf den Soli-Lesungen gelesen wurde, oder was meine Ansicht zu Israel. Ich habe mal einen Text geschrieben in der Taz, nein, gibt kein Menschenrecht auf Israel-Kritik, und diesen geläufigen Satz, man darf, aber, ich habe dann einmal gesagt, nein, du nicht, ja. Deutsche, nein, darfst nicht, ja. Hast genug andere Sachen, die du kritisieren kannst in dieser Welt und genug andere Länder, aber das, nein, darfst du nicht. Und das sind Sachen auch, die auf diesen Lesungen auch gilt. Also irgendwie haben das Leute da nicht so ernst genommen, weil die mich, glaube ich, so ein bisschen auch als irgendwie so Posterboy und so abgespeichert hatten. Und das und dieser Satz, oder selbst Leute, die das wussten, die dann sagen, wenn sie das wissen, die sagen, ja, aber ich hatte gedacht, dass du oder dass sie im Gefängnis, die Zeit im Gefängnis, die dazu geführt haben, sie zum Nachdenken gebracht haben, meinen Ansichten über, also, und diese Vorstellung zu glauben, der Knast ist so eine Art Besserungsanstalt, ja, und sich dann darüber zu echauffieren, dass ich den Aufenthalt im Gefängnis nicht als Gelegenheit dazu genutzt habe, um zu genau den Ansichten zu gelangen, die diese Leute schon haben, um mir das vorzuwerfen, dass es irgendwo, ich finde das irgendwo anmaßend, ja. Und im schlimmsten, im Extremfall geht das dann bis dahin so, dich hätte Erdogan besser beim Knast behalten. Das ist auf eine Weise anmaßend, es ist auf eine Weise aber auch amüsierend, aber am besten finde ich daran, hey, ich find's cool, weil ich war doch nicht der, hat sich so ergeben, dass ich da so zur Symbolfigur geworden bin, das hatte Gründe mit mir zu tun, das hatte aber auch Gründe, die weit über mich hinaus, auch über die Türkei hinaus gingen, aber das ist, ich wollte ja Normalität, Freiheit bedeutet Normalität. Und Normalität bedeutet auch, dass Leute mich scheiße finden. Und das ist gut, das ist super, dass Leute mich auch nicht gut finden. Meine Art oder meine Gedanken zu diesem und jenem Thema, das finde ich super. Und ein Lob, aber das ist als Autor, ich habe neulich gelesen bei der Welt Leserkommentare, wo ich manchmal reinlese, manchmal lasse ich es. Da schrieb jemand, ich sei einer der wenigen Journalisten in Deutschland, bei dem man nicht aus sozusagen Kombination von Name und Thema schon vorher wisse, was ich jetzt schreiben würde. Und man müsste schon den Text lesen. Und das fand ich schon ein schönes Kompliment, weil ich will nicht, dass von allen geliebt werden und von allen, dass alle mich toll finden oder so. Aber was ich schon als Autor für mich auch beanspruche, ob mir das immer gelingt, weiß ich nicht. Aber nicht irgendwie immer denselben Text oder quasi immer denselben Muster abzuspielen, sondern also Denkfaulheit ist mir zuwider und Feindschaften über allzu lange zu pflegen, ist mir auch, mag ich auch nicht. Und ich bin zwar eine Laberbacke, aber ich glaube ansonsten vielleicht jetzt doch nicht so ein unangenehmer Zeitgenosse, aber das kann ich nicht beurteilen. Sagen aber Leute über mich. Dankeschön.
Letzte Frage.
Doch, noch eine.
Immer noch eine. Immer. Ja, du hast wirklich eine sehr extended Version einer zweiten letzten Frage mir gegeben, dafür, dass ich gesagt habe, schnelle Antworten bitte. Aber letzte Frage. Von welchem Traum hast du dich bereits verabschiedet?
Fußballer. Fußball.
Wieso jeder Mann will wollte irgendwann Fußballer werden? Wieso? Um
ja, Gottes weiß ich nicht, weil das halt cool schlecht ist. Aber das habe ich sehr schnell gemerkt. Ich war doch auf einer Position so im rechten Mittelfeld. Das war ich auch nicht gut. Und dann habe ich gemerkt, als Fußballer, die Mädchen haben sich nicht für mich interessiert. Da waren andere besser. Und dann habe ich die Position gewechselt, nämlich von rechten Mittelfeld aufs links außen, aber außerhalb des Fußballplatzes und dann auch mit anderer Frisur und so. Und dann klappte das auch mit den Mädchen.
Oder gibt's mehr? Traum. Oder also gibt's einen größeren? Ich meine, Fußballer ist jetzt so dieser banale, den glaube ich wirklich jeder zweite Mann auf dieser Welt oder in Deutschland auf jeden Fall hat. Aber gibt's so jetzt was, wo du jetzt sagst, das ist jetzt ja was, also so einen ernsthaften Traum, wo man sagt, ich weiß jetzt nicht. Das Haus in Italien ist es noch nicht. Von dem hast du dich noch nicht verabschiedet? Oder so der Drittwohnsitz?
Stimmt, aber sage ich jetzt nicht. Weil weißt du, was Freiheit nämlich auch bedeutet? Freiheit ist das Recht auf Intimsphäre. Freiheit ist das Recht auf Privatsphäre. Mhm. Der Knast war, das ist auch, wie ich jetzt, ihr habt ja, das fand ich eigentlich, das kam in dem Nachruf nicht vor, aber an der Sätze, die ich auch in dem Buch geschrieben habe, war, das hätte ich mir vorher auch so vorgestellt. Knast als Ort, wo du nicht raus kannst, wann immer du willst. Ist es natürlich auch, aber ich habe vor allem den Knast erlebt als ein Ort, wo die Macht zu dir kann, wann immer sie will. Mhm. Und deswegen hat Freiheit auch was mit Intimsphäre zu tun und auch das, worum ich die ganze Zeit auch spreche, über Freiheit, über Autonomie, dann auch zu sagen, was will ich von mir preisgeben? So ich als sozusagen irgendwie Figur des öffentlichen Lebens erzähle ich auch von mir, aber es gibt natürlich auch Grenzen und die bestimme ich. Und jetzt die Geschichte mit dem Fußball, übrigens bei DJK Schwarz-Weiß Flörsheim. Viele Grüße nach Flörsheim.
Grüße gehen raus.
Das erzähle ich gerne und andere Träume will ich erst vielleicht hier. Andermal aber jetzt nicht.
Dennis, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und
viel Zeit, oder?
Ja, sehr viel Zeit.
Nachruf auf mich. Nachruf auf mich ist ein Podcast von Zebra Audionet. Idee, Redaktion und Produktion Doris Hammerschmidt und Frank Busch, Medienproduktion München. Moderation und Redaktion Jule Lobo. Ausführende Produzentin Tina Jürgens. Anregungen und Feedback gerne an info@zebra-audio.net. Nachruf auf mich.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.